Willkommen zum Spielverlagerung.de Podcast zur Hinrunde. Ihr habt richtig gehört, es handelt sich um einen Spielverlagerung.de Podcast und keinen Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Die haben wir in den vergangenen Jahren sehr oft aufgenommen, wo wir dann nochmal für jedes einzelne Team die Hinrunde taktisch analysiert haben, auf die Rückrunde vorausgeblickt haben. Das machen wir dieses Jahr nicht. Mehr zu den Beweggründen gleich. Erstmal möchte ich meinen Gast vorstellen, der an meiner Seite weilt. Konstantin Eckner ist da, bekannt als CE. Moin Moin und hallo.
Hallo.
Guten Abend. Später zu uns stoßen wird Martin Raffelt, der noch im Stau festhängt. Vielleicht nochmal kurz, der Anfang, kurz was zu den Beweggründen. Wir haben ja eigentlich immer diese Sonderpodcasts rausgehauen im Januar, um halt auch da noch ein bisschen was zu haben. Ist dieses Jahr leider nicht möglich. Das eine ist, einfach fängt die Bundesliga dieses Jahr so brutal früh wieder an. Also es geht ja jetzt schon wieder Mitte Januar los. Normalerweise hat man dann noch ein paar Wochen mehr Zeit. Man fällt quasi so direkt vom Weihnachtsessen in die Bundesliga-Rückrunde hinein. Da ist diese Zeit, die man Anfang Januar hatte, leider nicht da. Und das Zweite ist, es ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir alle sehr viel zu tun haben mittlerweile. Also dass Spielverlagerung sich auch so ein bisschen gewandelt hat in den letzten Jahren und Monaten. Zu einer Seite mit etwas weniger Betrieb, dafür sehr viel intensiver Betrieb, wenn dann mal ein Artikel erscheint. Und da ist es halt einfach so relativ schwierig jetzt gewesen, 7 Autoren, 18 Teams unter einen Hut zu bringen. Ich hoffe, da draußen ist jetzt keiner traurig und weint wegen uns. Aber wir haben ja jetzt hier zumindest einen kleinen Podcast haben wir ja, zumindest einen Teil. Ich habe es in der Vorbeschreibung zu dir, Konstantin, gesagt, es ist sowas, ein bisschen was wie der verlorene Rasenfunk-Royal-Teil, der Rasenfunk-Royal-Taktik quasi. Wir werden gar nicht so großartig jetzt auf die einzelnen Teams eingehen, gar nicht hier, was macht X, was macht Y, sondern eher diese taktischen Trends analysieren der Bundesliga und dann schauen, wie sich das entwickelt hat und wie sich das auch weiterentwickeln könnte jetzt in der Rückrunde. Erstmal eine ganz unbeliebte offene Frage, wo du richtig schön ins Quasseln kommen kannst, Konstantin. Wie ist deine Einschätzung ganz persönlich jetzt der Hinrunde der Bundesliga? Auf welchem Niveau siehst du die Bundesliga? Hat es dir gefallen? Hast du Spaß gehabt in der Hinrunde?
Ah, das ist eine dieser bekannten, ekligen offenen Fragen. wo man nichts und alles sagen kann, die viel Raum für Interpretation lässt. Insgesamt die Hinrunde der Bundesliga war weder sonderlich spektakulär noch sonderlich unspektakulär. Also es ist einfach aktuell die Bundesliga und so sollte man sie wahrscheinlich auch international einordnen, ist irgendwo so auf Rang 3, Rang 4 womöglich anzusiedeln. Im Moment, also man hat etwas an dieser Sonderstellung und auch, dass die Bundesliga überall in Klee gelobt wurde, etwas daran verloren. Das ist eindeutig und das sieht man ja auch international. Vielleicht lief es da die Saison auch nochmal ungünstiger, als es hätte laufen müssen. Aber trotzdem, die Bundesliga ist nicht mehr ganz auf dem Niveau vielleicht insgesamt, wo sie mal noch vor ein paar Jahren war. Das muss man erstmal so hinnehmen und da gibt es natürlich gewisse Gründe dafür und die sind nicht nur darin zu finden, dass man regelmäßig die besten Spieler verliert, wenn man nicht gerade Bayern München heißt, aber das ist einfach so ein Trend, der jetzt nur partiell etwas mit Taktik zu tun hat, aber es gibt da diesen Trend, dass die Bundesliga etwas an Charme vielleicht auch verliert oder an Qualität zumindest, Charme will ich nicht mal sagen. Und das ist hat auch damit zu tun, dass es ein sehr breites, also massiv breites Mittelfeld eigentlich gibt. Und wenn man es mal so sieht, eigentlich schon Platz 2 bis Platz 17 im Moment, rein vor den Punkten gesehen. Und rein vom Leistungsniveau her auch von Platz 6 bis Platz 14 oder sowas oder Platz 15. Es ist wirklich ein sehr, sehr breites Mittelfeld. Natürlich bedeutet das, es gibt viel Spannung, eigentlich auch für die vielleicht gern Sportwetten machen, eher schlecht, weil jeder kann so jeden schlagen und es gibt keine richtigen Favoriten. Und eine Mannschaft kann einen kleinen Lauf bekommen und dann kann sie wie jetzt zum Schluss VfB Stuttgart, dann kann sie auf einmal 4 Niederlagen einstecken und plötzlich dann wieder 4 Siege. Also das passiert sehr, sehr häufig doch insgesamt, dass es diese kleinen Läufe gibt, aber dass es eben keine Mannschaften gibt, die sich richtig herauskristallisieren als Bayern-Verfolger, als Überraschungsteams, vielleicht für die Champions League. Das passiert eben sehr selten im Moment. Und was es auch dadurch vielleicht für uns nochmal schwerer macht in der Analyse, Weise ist, dass es so Teams gibt wie, und da möchte ich niemand zu nahe treten, und das soll jetzt auch keine Kritik in dem Sinne sein, aber es gibt so Teams wie der FC Augsburg, FSV Mainz, VfL Wolfsburg, Hertha BSC. Es fällt teilweise schwer, wenn du mich jetzt nachts um drei wecken würdest und würdest fragen, was ist das besondere Charakteristikum des FC Augsburg, würde ich mich wahrscheinlich wieder umdrehen und weiterschlafen, weil ich es einfach nicht direkt weiß oder weil es sehr, sehr schwer ist, da was zu finden. Was die Bundesliga in der Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit wirklich hinzugewonnen hat, ist taktische Flexibilität. Das heißt, viele Trainer sind mittlerweile viel selbstverständlicher in dem geworden, dass man Formationen umstellt, dass man da gewisse Dinge auch während des Spiels noch umbaut. Da gibt es eine gewisse Selbstverständlichkeit mittlerweile in der Bundesliga. Aber wir hatten das auch mal intern diskutiert, also wir beide zumindest, so kurz. Es gibt aber ein Problem, das die Bundesliga hat. Es gibt nichts mehr Spezielles, Besonderes, durch das sie heraussticht. Es gab eben diese Gegenpressing-Jahre und die waren irgendwie auch aufregend, aber die sind vorbei. Und die anderen Ligen, vor allem Spanien, Italien, die haben ihre besonderen Charakteristika und die Bundesliga eben nicht. Und persönlich muss ich sagen, ich möchte eben nicht, dass die Bundesliga zu einer Ligue 1 wird, über die man auch irgendwie nie was sagt, weil man einfach nicht weiß, was man sagen soll. Und das ist ein bisschen der Trend, der nicht so toll ist. Andererseits das Grundniveau, und das ist wiederum auf eine positive Note zu enden, das Grundniveau insgesamt ist aber schon da, und deshalb kann ich mir eigentlich auch fast jedes Spiel anschauen und bin zumindest mittelprächtig bis gut unterhalten oder finde auch Dinge, die sich lohnen, darüber nachzudenken und zu analysieren zum Beispiel. Aber ein Grundniveau heißt eben noch lange nicht, dass es ein Spitzenniveau gibt, und das strahlen eben die wenigsten Teams aktuell aus.
Zu uns gestoßen jetzt ist auch Martin Rafelt. Martin ist am Start.
Ich bin am Start.
Du weißt nicht, was du gerade schon mitbekommen hast. Wir sind noch bei der allgemeinen Diskussion über die Lage der Bundesliga, wie sie international einzuordnen ist. Würdest du mit der These mitgehen, dass das Niveau in der Mitte hoch ist? Also quasi, dass es ein relativ hohes Grundniveau ist, aber dass das sehr selten weit über diesem Grundniveau ist die Liga. Also das ist quasi so ein sehr einförmiges, wenn man auf einer Skala wäre von 1 bis 10, würden sich viele Teams auf 5, von 4 bis 6 bewegen und sehr wenige drüber und sehr wenige drunter. Also auch im taktischen Bereich jetzt gerade.
Ja, absolut korrekt. Sehe ich ganz genauso. Finde ich aber auch wichtig. Also ich finde 4 bis 6 ist auch fast ein bisschen harsch, würde ich sagen. Eher 6, 7 vielleicht, naja, wobei, hängt davon ab, wie man die Skala anlegt, logisch. Was ich ganz interessant fand, ist, auf Twitter gab es jetzt auch letztens diese Debatte, von wegen hat sich die Bundesliga seit, ich glaube, 2010 verbessert oder verschlechtert oder so, und da meinen ganz viele verschlechtert, und ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass wenn man an 2010 Bundesliga denkt, dann hat man eh nur noch Dortmund und Bayern im Kopf. Keiner weiß mehr, wie Köln gegen Hoffenheim 2010 ausgesehen hat oder Hamburg gegen man weiß ja nicht mal, wer da in der Bundesliga überhaupt noch war. Wahrscheinlich irgendwie Buxtehude, der gute alte Buxtehuder FC damals in den großen Duellen gegen den FC Köln. Da haben ja alle 4-2-3-1 Mittelfeldpressing gespielt und hatten keinen Spielaufbau. So, das war ja der Status Quo damals. Und daran können sich, glaube ich, einfach die meisten nicht mehr erinnern. Deshalb, und in Verbindung mit dem ausbleibenden Erfolg jetzt international, sind da alle ein bisschen hysterisch. Aber so das Grundniveau ist schon relativ konstant gestiegen, meines Erachtens, auch in den letzten Jahren. Nur halt, es fehlen die Mannschaften, wo mehrere gute Zutaten zusammenkommen. So, die einen haben einen guten Kader, ordentlichen Trainer, die anderen haben überragenden Trainer und keine Abwehr, Hoffenheim, und andere haben halt, ja, bei RBL klappt es noch am besten, und so ist halt momentan keine Mannschaft so richtig da, wo alles zusammenpasst, und dementsprechend sind dann auch die Leistungsfähigkeiten in der Spitze halt nicht so da. Das hat, glaube ich, nichts mit einer generellen Liga-Entwicklung zu tun, sondern einfach einer mit der momentanen Konstellation, wie so die Kader und die finanziellen Möglichkeiten und die Qualität in der Führung, wie das so verteilt ist.
Also dein Monolog stimme ich insoweit zu, dass er eigentlich das richtig beschreibt, dass das Niveau in der Breite sehr viel höher ist als 2013, 2012. es fehlen halt diese Mannschaften, die was Besonderes sind. So, wir hatten ja damals nicht nur Bayern und Dortmund, also die natürlich ganz stark herausragend, aber ich erinnere mich auch noch an Favres Gladbacher zum Beispiel, an Tuchel mit den Mainzern, an Lewandowski und Leverkusen Ober. Zum Beispiel. Das sind
ja, aber ja. Sind die so weit weg von den jetzigen Mannschaften 3-7? War Favres Gladbach besser als Borussia Dortmund diese Saison? War,
oder als Tedesco zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel.
Genau, aber Tuchel ist meins besser als Tedescos Schalke, so, das ist ja auch nicht der Fall. Also, das waren natürlich besondere Mannschaften, aber hat man jetzt durchaus auch.
Ich würde schon behaupten.
Hoffenheim ist auf jeden Fall eine ganz besondere Mannschaft
immer. Und Abwehr, wie du schon gesagt hast, dann haben wir Dortmund im Grunde Selbstzusammenbruch mitten in der Saison. Dann haben wir RB Leipzig, wo ich immer noch nicht weiß, ob die was die aus den Möglichkeiten eigentlich noch machen könnten, wenn sie in ihrer Spielanlage etwas anderes mal probieren würden, das, was sie ja nicht tun. Das sind dann so diese Mannschaften hinter Bayern.
Was eben schon in der Bundesliga auffällt, aber wenn man immer so, diesen Vergleich zieht, international, beziehungsweise auch dann das Auftreten international, ich habe das mal nachgeschaut, ich weiß es nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, aber seit 2009 oder so, hat von den aktuellen Teams bis auf den HSV, wenn ich mich nicht täusche, und vielleicht hat jeder mal im Europapokal gespielt. Und was immer wieder natürlich auch darauf hinweist, klar, es gibt immer diese Überraschungsmannschaften, die 5, 6, 7 sind und dann in der nächsten Saison meistens dann schlecht spielen, weil es eben ein bisschen eine Eintagsfliege war. So die typischen Mainz-Saisons, die es dann häufiger gibt. Das Problem ist, es kristallisiert sich eben trotzdem kein so kompaktes, relativ starkes 4, 5, 6, 7 Mittelfeld raus. Also von Mannschaften, die konstant über einige Jahre hinweg guten, interessanten Fußball spielen, taktisch gereift sind, ein gutes Konzept verfolgen und ihren Kader halbwegs beisammen halten oder auch noch ganz gut ergänzen können. Also in der Bundesliga ist es immer wieder so ein Durchmischungsprozess. Ich meine, Dortmund hat sich über die letzten Jahre ein bisschen abgehoben vom Rest, aber hinter Bayern gibt es immer wieder diese Durchmischung und es gibt nie diese Valencias und Sevillas oder auch diese Liverpools, die eben einfach da auch in schlechteren Zeiten eben trotzdem nicht komplett abstürzen. Ich meine, Leverkusen war jetzt so ein gutes Beispiel auch. Also Leverkusen geht dann alles mit einem Schlag den Bach runter.
Selbst Dortmund muss man ja sagen, waren halt auch dann mal nach einer Hinrunde auf dem letzten Platz. So. Ich glaube, das ist auch ganz speziell, weil halt die Bundesliga eben eine taffe Liga ist in der Mitte. So. Und man wird halt ganz schnell, also die Mitte ist so eng, und in der Qualität so gut, dass man ganz, ganz schnell nach unten durchgereicht wird und dann plötzlich, wenn nur so zwei, drei Kleinigkeiten falsch laufen, gewinnt man plötzlich kein Spiel mehr. So. Das haben wir jetzt ganz oft erlebt. Also hatten wir phasenweise bei Leverkusen, hatten wir bei Dortmunds Absturz, hatten wir also Klopps Dortmund Absturz, Favres Gladbach Absturz, Stuttgarts Absturz. Also ist jetzt wirklich passiert im Jahresrhythmus fast, solche ganz kuriosen Abstürze, wo wenig schief läuft und dann ist
ich
direkt.
Ich würde aber schon sagen, dass zwar abseits von diesen zwei, drei Mannschaften, die immer oben reinstoßen, überraschen, die ersten vier sind doch eigentlich in den letzten Jahren immer gesetzt gewesen. Jetzt nehmen wir mal Hoffenheim weg im letzten Jahr, aber ansonsten waren es doch immer Leverkusen, Schalke, Gladbach, die das zusammen mit Dortmund und Bayern unter sich ausgespielt haben. Also diese Durchmischung kommt dann ja erst ab den Europa-League-Plätzen so richtig.
Ach naja, Schalke ist dieses Jahr wieder gut, aber also ist Schalke hat aber auch in den, also da gab es eine Breitenreiter-Saison, da gab es gut letztes Jahr Weinziel, das ging dann noch halbwegs glimpflich aus. Aber ich meine, im Europapokal sind die trotzdem nicht.
Ja gut, aber leider vorne der
Breitenreiter. Wolfsburg hast du dann auch noch. Hertha war jetzt mit drinne und schon ist es ein bisschen diffuser, ne? Also.
Ja, aber Schalke ist ein gutes Beispiel. Also ich meine, Schalke investiert ja auch viel und versuchen ja, also ich meine, rein von dem, was sie in den Kader stecken, rein von der Qualität, der Kader eigentlich hat, müssten die besser dastehen. Aber die haben jetzt eine gute Tedesco-Saison, aber vorher sah es nicht so prickelnd aus und die sind auch immer wieder rausgerutscht. Und Wolfsburg, gut, ein bisschen abgebaut vielleicht, was die Kaderqualität betrifft, aber eigentlich nach dem DFB-Pokal-Gewinn, trotz der Bräune-Abgang, ich meine, auch im Kopf eigentlich einen Einbruch erlebt, wenn man es mal vergleicht auch mit dem.
Abgesehen davon, selbst jetzt diese gute Hinrunde bei Schalke heißt ja auch nur 8 Siege aus 17 Spielen. Ja. 8 Siege, Tordifferenz von +7. Das ist noch keine Basis, wo man sagt, die sind fix Champions League tauglich, sondern die sind jetzt halt mal wieder einigermaßen okay und einigermaßen stabil, aber das muss man da nicht zu hoch hängen, glaube ich.
Nee, die sind 2 Punkte vom 6.
Wir sind jetzt aber auch nicht beim Kicker oder bei Sky oder sowas, sondern wir sind der Spielverlagerung.de, das Portal, wo die Taktik-Tafel zum Leben erwacht. So, das war jetzt kein Kicker oder Sky, sondern einfach mal, um euch wieder zurückzulenken zum Thema Taktik. Was sind denn taktischen Gründe dafür, dass dieses Mittelfeld so riesig ist und da sich bis auf Bayern, Köln, vielleicht sprechen wir da später noch drüber, aber wenn man diese beiden jetzt ausklammert, kann jeder jeden schlagen. Was sind die Gründe dafür? Aus taktischer Hinsicht jetzt.
Ja. Pressing-Liga einfach immer noch. Und also grundsätzlich ist die Fußballkultur so in Deutschland, dass sehr viele wissen, wie man verteidigt und wie man vor allem intensiv spielt, wie man viel läuft, wie man Druck ausübt, sprich wie man Pressing spielt. Durch die Streichs und Klopps hat sich das eben vor 10 Jahren angefangen, in so eine Richtung zu entwickeln, dass auch Pressing einfach wahnsinnig populär geworden ist, auch dann im Jugendfußball und so. Alle Spieler, die jetzt hochgekommen sind in den letzten 5 Jahren, die kommen alle aus einem Pressing-Fußball nach oben, die sind das alle gewöhnt und deswegen ist Pressing einfach in der Bundesliga eine absolute Grundqualität, die auf gutem Level praktiziert wird und wo es auch immer wieder viele Mannschaften gibt, die sich darauf spezialisieren. Jetzt Stuttgart zum Beispiel diese Saison, Mainz letzte Saison vor allem auch und ganz viele Mannschaften, Frankfurt. Und deshalb gibt es Spielzerstörung und Umschaltspiel auf ganz hohem Level. Gleichzeitig gibt es nicht die Kultur, dass viele Trainer irgendwie so super Bescheid wissen, wie man Ballbesitzspiel coacht. Nagelsmann macht das eben sehr gut als die große Ausnahme, sonst relativ schwierig. Und das wird halt dann auch dadurch erschwert, dass man eben gegen so ein gutes Pressing spielen muss. Ich meine, wenn jetzt alle ein bisschen rumgammeln würden und so ein bisschen halbgar anlaufen würden, da lässt sich Ballbesitzspiel natürlich auch leichter coachen, als wenn du weißt, jede Woche spielst du gegen eine Mannschaft, die top-kompakt ist, wo du es wirklich auf einem hohen Level umsetzen musst, sonst verlierst du die Bälle und dann frisst du die Konter und dann wird's eklig. So. Das ist ja im Grunde so ein bisschen auch das, woran Bosch gescheitert ist. Der kann natürlich Ballbesitzspiel coachen, aber dann letztendlich nicht, konnte es letztendlich nicht konstant auf so einem Level umsetzen, dass es für diese Gegner, für diese Bundesliga-Gegner dann auch gereicht hat.
Ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, du hast ja gesagt Pressenliga und Umschaltliga, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Pressingliga mittlerweile sogar das Umschaltliga-Thema weitgehend neutralisiert, weil mittlerweile sind ja eigentlich alle Teams einerseits so gut im Pressing, dass sie im Gegenpressing, dass sie viel erdrücken können. Andererseits aber auch wagt kaum ein Team mehr, die Restverteidigung so weit auszudünnen, dass du wirklich dagegen kontern kannst. Also viele Teams haben ja teilweise sogar 6 oder gar 7 Mann Restverteidigung hinten drin.
Mhm. Jupp. Ist dann alles ein bisschen Spieltheorie, wie viel Risiko man sich da noch nimmt und so. Ja, das macht es dann, wie gesagt, das macht es halt noch schwerer. So, je mehr man vom gegnerischen Konter Angst haben muss, umso schwieriger ist es dann, Ballbesitzspiel vernünftig aufzuziehen, ist ja auch letztendlich das Guardiola-Thema gewesen, der im Grunde, während er in der Bundesliga war, dessen Fußball immer unattraktiver geworden ist, weil er immer mehr darauf gucken musste, dass er die Konter unterbindet und immer weniger darauf, dass er selber irgendwie nach vorne kommt. Ja. Also, dann halt bei Barcelona.
Ja, hörte mich noch? Ich habe nur gewartet, ob Konstantin reingrätscht, weil der noch was sagen wollte.
Okay. Nee, also bei Barcelona.
Ich wollte ein bisschen auf was anderes abstellen.
Den Satz noch. Also bei Barcelona halt dann sehr auf die zentralen Räume fokussiert und schon sehr stark darauf fokussiert, das Zentrum zu kontrollieren, dadurch zu kombinieren, so zu Chancen zu kommen. Bei Bayern dann viel mehr auf die Konterabsicherung über die Flügel und dann Einzelaktionen dann eher an der Seitenlinie, also viel mehr Spiel an der Seitenlinie und so. Das ist ja auch dem geschuldet, dass man an der Seitenlinie dann den Konter leichter kontrollieren kann.
Conny? Ja, nein, ich wollte eigentlich nur noch quasi ein bisschen ein plastisches Beispiel nehmen. Ich meine, du hast vollkommen recht, dass auch die Schwerpunkte, die gesetzt werden im Training, dass auch teilweise das Verständnis der Trainer eben wirklich dahin geht, wie bearbeite ich die gegnerischen Aufbau, Staffelungen, Kompaktheit, Abläufe funktionieren da ja auch bei vielen Teams oder bei fast allen. Gut bis sehr gut. Was eben aber auch wiederum auffällt, ist bei einigen Trainern, da fallen jetzt so Namen wie Breitenreiter zum Beispiel, die in dieser Hinrunde, die verstehen es auch wirklich, ihre Grundordnungen, ihre Staffelung immer anzupassen an Gegner, aber immer nur mit dem Fokus auf die Arbeit gegen den Ball. Und dieser Trend zum Beispiel, den es auch zu beobachten gab, hin zu vielen Dreier- und Fünferketten, immer mit dem Fokus Arbeit gegen den Ball, während man ganz deutlich sieht, wie viele Trainer komplette Probleme da oder viele Probleme damit haben, überhaupt herauszufinden, wie kann ich denn eine Dreierkette überhaupt im Spielaufbau dann nutzen? Wie kann ich denn überhaupt, was sind denn da so die Grundabläufe? Wie schaffe ich es denn überhaupt, den Ball nach vorn zu transportieren, wenn ich die und die Grundordnung habe? Entweder die machen sich da darüber wenig Gedanken oder sie trainieren es einfach nicht ein oder sie können es nicht eintrainieren. Das ist natürlich von Fall zu Fall auch ein bisschen unterschiedlich dann. Aber es ist sehr, sehr auffällig, dass es eben gerade jetzt auch dieser Umschwung hin zu diesen etwas variableren Grundordnungen und diese Umstellungen, dass es eben da viele Teams gibt, die überhaupt keinen Plan haben, wie ich eigentlich ein gutes Muster, eine gute Aufbaustruktur hinbekomme in der Grundordnung, die ich gewählt habe, weil ich eigentlich die Gegner nur gut verteidigen möchte. Das in Verbindung mit eben der Pressingstärke der meisten Mannschaften führt dann eben dazu, dass es teilweise auch abstruse Dinge zu beobachten gibt, wenn sich manche Mannschaften eben dann gelegentlich am Spielaufbau versuchen und dann ein bisschen verzweifelt aufgeben und den Ball dann doch wieder bolzen.
Ist es dann überhaupt noch Variabilität? Ist dann meine Frage, die ich mich dann manchmal stelle.
Ja.
Weil im Endeffekt ist ja, was Breitenreiter macht, nicht in allen Spielen, aber in sehr vielen Spielen, nichts anderes als den Gegner zu spiegeln. Und dann gucken, dass man die 1-gegen-1-Situation mit einem hohen Pressing verbindet, die man auf dem Feld herstellt. Und im Endeffekt ist das ja eigentlich jede Woche derselbe Trick. Nur die Grundformation ist anders. Im Endeffekt ist ja das Anforderungsprofil an die Spieler immer sehr, sehr ähnlich. Sei bei deinem zugeteilten Mann.
Ja, also bei Breitenreiter war es lange Zeit so, es gab so eine kleine Tendenz zum Ende der Hinrunde, wo es dann ein bisschen variabler wurde, nicht mehr ganz so mannorientiert in manchen Spielen, aber du hast vollkommen recht, ich meine, man kann sich darüber streiten, ist es Variabilität oder ist es einfach nur stupides Mann-gegen-Mann-Spiel und ich meine, andere Teams, die vielleicht nicht ganz so mannorientiert spielen, aber trotzdem auch, weißt du, diese Änderungen vornehmen, immer mit der Überlegung, wie kann ich gegen den Ball arbeiten, immer nur mit der und eigentlich wird wenig bis gar nichts dann ein intellektueller Energie reingesteckt, in die Frage, wie kann ich denn aus dieser und jener Grundformation, wie kann ich die entweder umformen im Aufbau oder wie kann ich eben aus der heraus Dreiecke schaffen, wie kann ich Passstrukturen schaffen, wie kann ich meine Spielmacher einbinden, wie kann ich meinen Innenverteidiger einbinden. Wenn es dann darauf hinausläuft, dass ich eine Fünferkette habe, dass die Abstände zwischen den Halbverteidigern zu klein sind und dass der Ball dann immer auf den Flügelverteidiger geht und der dann auch nichts damit anfangen kann oder dass ich dann direkt aus der Halbverteidigung rausbolze, dann ist das leider ein Armutszeugnis, vielleicht ein hartes Wort, aber es zeugt natürlich schon davon, dass in Sachen Spielaufbau und Spielaufbautheorie, dass da noch viel Nachholbedarf besteht bei vielen Teams eigentlich. Also fast, da kommen wir wieder so in diese Region von 4 bis 16 mit gewissen Ausnahmen. Nagelsmann, Hannes Wolf zum Teil, es gibt Ausnahmen natürlich, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Selbst Frankfurt hier und da. Trotzdem, im Großen und Ganzen gibt es da schon viel Nachholbedarf.
Ich glaube, das Problem ist dabei auch ein bisschen, dass man kaum die Möglichkeit hat, das zu entwickeln, dieses Ballbesitzspiel. In dem Sinne, dass du ja, wenn du versuchst, länger den Ball zu halten, wenn du versuchst, den Ball zu zirkulieren, dann musst du halt, also erstens müssen da relativ viele Sachen passen. Wenn du versuchst, ein Angriffspressing auszuspielen, dann muss jeder rechtzeitig in Position sein. Sobald einer von den 11 Spielern das verpennt, seine Position richtig anzupassen, kann es schon sein, dass du keine Passoption mehr hast und dann bist du aufgeschmissen. Das heißt, du musst es erstmal auf ein hohes Grundlevel kriegen. Du kannst nicht sagen, 9 Spieler haben es begriffen, 2 nicht, wir machen das jetzt mal, sondern es müssen schon alle 11 begriffen haben und auch auf einem Tempo begriffen haben, dass du es direkt anwenden kannst. Und du hast halt keine Gelegenheit, das zu üben in dem Sinne. Du hast keine Mannschaften, wo du sagst, naja gut, wenn es hier nur so halb klappt, wenn es nur in 7 von 10 Fällen klappt, dann reichen die auch. Die 3, wo wir den Ball dann verlieren, die kriegen wir irgendwie gelöst und wir gewinnen dann halt 3-1 statt 3-0. Das ist nicht so schlimm, sondern du bist halt immer, wenn es nicht klappt, wenn es nach hinten losgeht, wenn du ein paar Fehler machst, wirst du immer direkt bestraft. Ganz oft ist das ja so eine total hirnrissige Floskel. Auf dem Niveau werden solche Fehler bestraft. weil das irgendwie für jedes Niveau dann angewendet wird, irgendwie, auf dem man sich gerade befindet. Aber in der Bundesliga ist es ein bisschen so, weil halt viele, weil halt alle darauf spezialisiert sind, Fehler zu bestrafen, weil halt alle darauf spezialisiert sind, im Kampf um zweite Bälle kompakt und intensiv zu sein. Und sobald dein Aufbauspiel nicht mehr greift und du dann im Pressing Defizite hast, weil du das im Training nicht so fokussiert hast, dann verlierst du halt und deshalb hast du keine, also du hast in anderen Ligen, auch gerade wenn man sich Jugendligen anguckt, wo du, also wenn du irgendwie eine Topmannschaft in der Jugendliga bist, A-Junioren Bundesliga oder sonst wo, dann hast du normalerweise da die halbe Liga, ist relativ klar, dass du den individuell massiv überlegen bist, deswegen hast du viel mehr Möglichkeiten rumzuprobieren und mal was zu testen und mal was auch, was erst auf 80% ausgreift, ist einfach in den Wettbewerb zu schmeißen und wenn du das in der Bundesliga machst, dann kriegst du direkt auf den Sack. So, deshalb, wann soll dieser Prozess, wo soll dieser Prozess stattfinden, dass man das dahin entwickelt, dass das gut funktioniert? Ich glaube, da muss man das muss man dann schon wirklich auf einem sehr hohen Niveau machen und ich glaube, muss man vielleicht an der Stelle erwähnen, dass Nagelsmann hat das dann relativ geschickt vielleicht gelöst, weil der immer diesen Plan B hatte mit, wenn es nicht mehr weitergeht, dann hoch auf Sandro Wagner. So. Das war vielleicht, ist vielleicht so aus dieser Perspektive noch ein bisschen wichtiger und klüger als generell, was vielleicht nicht immer die beste Lösung ist, aber es sorgt dafür, dass man so einen doppelten Boden noch hat, wo man noch mal wegkommt.
Ja. Hätte diesen doppelten Boden hätten aber viele Mannschaften theoretisch zur Verfügung, oder nicht? Mhm. Aber sie nutzen ja trotzdem relativ wenige Mannschaften, ja.
Ja, aber den doppelten, die nutzen halt den doppelten Boden dann zu schnell und deshalb kommt die Entwicklung gar nicht zustande. Ja, also weil einfach, es ist ja, es gibt ja wenige Mannschaften, die einfach grundsätzlich gar nicht aufbauen, sondern sofort immer mit langen Bällen eröffnen. Die meisten haben ja ein Aufbauspiel. Es ist nur nicht gut genug, dass es auch dann, dass es unter Druck dann so schnell die richtige Lösung findet, anstatt den langen Ball zu nutzen. Sondern es kommt halt dann zu früh der lange Ball, es wird zu oft das Risiko gescheut und deshalb setzt diese Entwicklung nicht an.
Dazu kommt natürlich aber die Tatsache, dass die Trainer gar keine Zeit für die Entwicklung haben. Die wissen ja, dass sie weg sind, wenn es nicht schnell genug geht. Weil wir haben derzeit zwei Trainer, die länger als 2 Jahre im Amt sind. Paul Dardai und Christian, der ewige Christian Streich. Und in Freiburg siehst du es ja auch, dass die halt tatsächlich noch eine der Mannschaften sind, die halbwegs Lösungen versuchen anzubieten, auch wenn sie selber in den letzten Jahren sehr viel stärker noch über das Pressing kommen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach einerseits Lob für die Pressingliga, andererseits aber auch kritisch gegenüber dem Spielerischen, was die Liga anzubieten hat. Gibt es da irgendwelche Hoffnungsschimmer? Gibt es da irgendwas, was man sagen kann, okay, in 2, 3 Jahren wird es vielleicht anders aussehen oder vielleicht sogar schon in der Rückrunde?
Na, ich glaube, die generelle Entwicklung geht einfach dahin, dass erstens immer mehr Trainer sich da reinfuchsen und das immer besser verstehen, wie man so ein Positionsspiel coacht. Also Nagelsmann war so der erste, oder ne, eigentlich war Guardiola der erste Schuss in die Richtung, dann war Tuchel der zweite, dann war Nagelsmann der dritte, dann war Tedesco der vierte. So. Und das geht halt immer mehr in die Richtung, auch von den etablierten Trainern, wie zum Beispiel Hacking, die kommen da auch besser rein. Streich wird darin besser. Also viele Trainer werden darin besser und dazu kommen gute Trainer nach, die das schon verinnerlicht haben, wie das funktioniert. Und dementsprechend finde ich, dass da schon eine Entwicklung zum Positiven da ist. Also wie gesagt, vor 5 Jahren, vor 8 Jahren war das noch viel dramatischer, dass die Mannschaften keine Lösungen im Aufbauspiel hatten.
Da waren, ich glaube, damit zusammenhängt, gibt es eben auch wirklich, das hast du ja quasi schon angedeutet, ich meine, es gibt manchmal diese abfälligen Bemerkungen über die Tedescos und Nagelsmanns, also über diejenigen, die eben keine Profikarriere hatten und eigentlich keinen, also sehr jung in die Bundesliga gekommen sind oder auch über Tuchel, vielleicht über Tuchel weniger, aber trotzdem wird diese Trainer und da werden auch mehr nachkommen noch, also wirklich, die wirklich jung ins Trainergeschäft eingestiegen sind und das schon besser beherrschen, auch mehr sich mit theoretischen Dingen schon auseinandersetzen und auch mit den Dingen, wie ich das im Training umsetze, kann. Und ich sehe da schon diese Generation, die vielleicht ein bisschen älter ist oder etablierter, habe ich angespornt und wie kann man sagen, also auch so ein bisschen ihre Ehre fast schon gepackt. dass da so quasi die jungen Rotznasen ihnen da jetzt auf der Nase rumtanzen, wenn es darum geht. Und du hast Hacking genannt. Ich habe auch so bei Frankfurt so leichte Tendenzen schon erkannt. Ich meine, der Kovac hat sich ja vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders geäußert, aber ich glaube, auch der hat natürlich erkennen müssen, dass es so einfach dann auch nicht ist, gerade auf dem Niveau. Und andere kommen hinzu. Ich meine, dann Hannes Wolf zum Beispiel, der hat auch gute die eine oder andere interessante Sache gemacht im Aufbau. Also mit Ballbesitzspiel in der Hinrunde hat sich da nicht ganz so durchgezogen, aber immerhin, er gehört auch zu dieser jungen Generation. Auch zu denen, die so ein bisschen so Quereinsteiger sind oder mehr oder weniger Quereinsteiger und die so raketenhaft nach oben kommen und da jetzt den Etablierteren eher den Rang ablaufen. Und unter Etablierteren, du hast Hacking genannt, Kovac in gewisser Weise, Hasenhüttl, ich glaube, Hasenhüttl ist motiviert, dass sich seine Mannschaft im Ballbesitz verbessert, auch wenn man es noch nicht ganz so sieht. Aber auch da gibt es die Motivation dahin.
Sandro Schwarz kann man noch als positives Beispiel natürlich nennen, der es auf jeden Fall mehr versucht als jetzt zum Beispiel Martin Schmidt.
Oder Heiko Herrlich, bei Leverkusen auch. Also auch Leverkusen hat dann einen Turn gemacht. Auch das muss sich entwickeln, aber ich glaube, zumindest der Wille da, dass man sich im Ballbesitzspiel und im Positionsspiel verbessert. Man sieht es nur noch nicht ganz so. Es gibt wenige Trainer, die da keinen Wert darauf legen im Moment. Viele haben immer eingesehen, wenn ich wenig Wert darauf lege und dieser Defensivtrainer bin und nur mich über das Pressing definiere, wird das langfristig nicht dazu führen, dass ich meinen Job behalte oder im Wert innerhalb der Bundesliga oder insgesamt meinen eigenen Wert auch steigern kann. Wenn sich wirklich da so ein interner Wettbewerb in der Bundesliga etabliert, innerhalb der Jungen, aber auch insgesamt, dann kann das natürlich der Liga noch gut tun. Aber ich glaube, Tobi, du hast es vollkommen richtig auch schon angesprochen. Es muss natürlich auch dazu führen, dass Trainer, und ich glaube, du hast gesagt, wie viel sind noch zwei, länger als zwei also Jahre da?
Und Streich.
Ja, Hasenhüttl aber auch.
Nee, Hasenhüttl hat Anfang letzte Saison. Hasenhüttl
ist in der zweiten Liga mit denen aufgestiegen.
Der ist nicht aufgestiegen, Anfang letzte
Saison. Also Hasenhüttl auch zum Beispiel. Ja, ja. Also ich meine, es gibt schon noch ein paar. Also es muss die Tendenz geben, dass man auf den Trainer auch mal etwas länger setzt, wenn man eben auch davon überzeugt ist. Ich glaube, man muss den Trainer eben auch, und das ist leider so eine Tendenz, die ist noch nicht so gegeben, aber man muss den Trainer und da muss dann die sportliche Leitung auch die Kompetenz haben, muss den Trainer ja auch daran messen, was er möchte, wie er die Entwicklungsarbeit betreibt. Und das ist ja leider natürlich in der Realität oftmals nicht der Fall. Aber ich glaube, der sportlichen Leitung fehlt auch manchmal die Kompetenzen, um zu sehen, was leistet denn der Trainer und schafft er seine Trainingsarbeit, die Mannschaft voranzubringen. Und ist es vielleicht manchmal nur, liegt es nur daran, dass auf dem Platz das ein oder andere nicht ganz hundertprozentig funktioniert und man deshalb vielleicht ausgekontert wird und dann Spiele verliert. Leider.
Das ist aber natürlich auch einfach bei aller, das ist halt auch die Aufgabe an den Trainer, dass du das schaffst,
natürlich,
die Entwicklung mit Resultaten zu verknüpfen, dass du eben nichts auf den Platz schickst, was dann verliert, sondern dass du es schaffst, das rechtzeitig auf ein Level zu bringen, wo du es auch anwenden kannst. Wenn du es, also aus meiner Sicht als Trainer ist es auf jeden Fall so, ich würde nichts, wenn ich was Unfertiges auf den Platz schicke und es geht nach hinten los und ich verliere, dann mache ich mir selber den Vorwurf und sage nicht, na, ich brauche noch mehr Zeit.
Andererseits ist es halt schwierig, wenn du mit einer Saison übernimmst, was Fertiges auf den Platz zu schicken. Da hast du eigentlich nur die Wahl zwischen Unfertigen und Unfertigerem.
Ja klar, am Ende schickst du immer was Unfertiges auf den Platz. Die Herausforderung ist, dass der Grundprozess so ist, dass du halt Fortschritte machst und rechtzeitig schneller als die anderen am nächsten Wegpunkt bist sozusagen und unterwegs dann möglichst auch immer so abliefern kannst, dass du halt Ergebnisse einfährst.
Zumindest also einigermaßen. Ich denke halt schon, dass auch wenn jetzt viele Trainer in der Bundesliga gelobt hat, dass die alle einen sehr langsamen Prozess gehen, also alle sehr langsam aufbauen. Tedesco ist das beste Beispiel, der ja eigentlich auch ein Ballbesitzspiel haben möchte, aber der das sehr, sehr dosiert und sehr, sehr langsam aufbaut in die Richtung, die er haben will. Nun hatten wir in der Bundesliga diese Saison einen sehr viel diskutierten Trainer, der es andersrum gemacht hat, Peter Boss, der vom langsamen Aufbau, glaube ich, nicht so viel hält. Ohne jetzt hier eine detaillierte Analyse des BVBs zu machen, da haben wir auch schon auf der Seite schon zur Genüge getan, funktioniert diese Idee, dass du so eine ganz spezielle Spielidee hast, die einem Kader überstülpst und dann damit Erfolg hast, funktioniert die in der Bundesliga nicht mehr? Funktioniert die auf dem Niveau nicht? Oder war das Peter Boss höchst eigene Schuld?
Also erstmal, was heißt, funktioniert nicht? Also Dortmund ist ja bombastisch gut in die Saison gestartet. Also 17:0 Tore irgendwann mal zwischendurch. Gladbach komplett demoliert und so. Da haben ja viele Sachen erstmal gut funktioniert. Also eine allgemeine Aussage darauf, dass diese Herangehensweise nicht funktioniert, finde ich da sehr weit hergeholt, sondern man muss ja schon im Einzelfall gucken, was da passiert ist, warum es plötzlich dann, warum die Ergebnisse dann plötzlich so sich so umgedreht haben. Und ich glaube, das war so eine Reihe von Faktoren, die da zusammenkamen. Vor allem Dortmund hat ja da massenweise Spiele nicht gewonnen, weil verstärkt das Problem der Mannorientierungen und der nach vorne gerichteten Restverteidigung im Grunde attackiert wurden. Und das war einfach dann defensivstrategisch ein bisschen zu unflexibel in dem Moment und teilweise die falsche Wahl. Dazu ein paar individuelle Schwierigkeiten. Sagadu noch nicht bereit für dieses Niveau, was einige Punkte gekostet hat zum Beispiel. Und dazu eben die fehlende Fähigkeiten, das Angriffspressing richtig auszuspielen, was dann einfach zu langsam entwickelt wurde in dem Moment. Also sie haben es ja versucht, sie hatten auch gute Ansätze. Wir haben Artikel zu dem Spiel gegen Stuttgart, glaube ich, auf der Seite von Eddie, wo es ganz gut zeigt, was da alles so gemacht wurde. Da waren noch viele gute Sachen dabei, da waren aber auch einfach einige Sachen dabei, die halt noch gefehlt haben in dem Moment. Beispiel dieser Mechanismus, dass wenn der Innenverteidiger mannorientiert zugestellt ist, dann ist normalerweise der Außenverteidiger auch im Deckungsschatten des gegnerischen Stürmers. Ja? Also wenn der Innenverteidiger zugestellt wird, dann kann der Torwart auch nicht zum Außenverteidiger passen. Dementsprechend muss da in dem Moment entweder der Außenverteidiger vorschieben und eine andere Reaktion kommen oder der Außenverteidiger schiebt in die Mitte auf die 6. Das macht ja zum Beispiel Guardiola bei City, da kommt dann Delph als Linksverteidiger zentral vor die Abwehr, kann direkt den Pass vom Torwart bekommen. Das ist ein Mechanismus, den gab es beim BVB nicht. Und das ist halt einfach dann, das fehlt dann halt einfach und schon fehlen dir die Lösungen im Spielaufbau und du kommst nicht mehr hinten raus, du gewinnst das Spiel.
Mechanismus gab es aber auch bei Ajax nicht. Also der hat ja ziemlich genau 1:1 das versucht zu kopieren, was er bei Ajax gemacht hat.
Ja, in Holland spielen die Gegner 4-3-3 und stellen dementsprechend nicht beide Innenverteidiger zu, ist vielleicht der Vorteil. Und außerdem, naja gut, ich habe jetzt nicht haufenweise Ajax-Spiele gesehen, aber normalerweise stellen die Holländer viel im 4-3-3 häufig die Außenverteidiger zu und spielen dann 1 gegen 2 mit einem Stürmer gegen die beiden Innenverteidiger, dann hast du genau das Problem.
Ja
gut,
aber
nicht.
Dann ist ja wirklich die Frage, ob das so möglich ist, so ein Spielmodell zu nehmen und irgendwie einfach umzusetzen. Das scheint ja nicht zu funktionieren mehr.
Ja, aber das hat auch nicht mit einem Spielmodell zu tun. Das hat
der Boss-Spielmodell,
das spezifisch dieses Spiel in spezifisch dieser Situation diese eine spezifische Lösung nicht hatte. Daraus kann man nicht ableiten, dass generell ein Spielmodell nicht funktioniert. Das hat, also, es ist halt, ja, das ärgert mich sowieso immer ein bisschen, wenn über Spielmodelle gesprochen wird. Spielmodelle haben halt unterschiedliche Qualität. So, und das kann man auch nicht direkt an den Ergebnissen ablesen, weil das war jetzt ein gutes Beispiel. Ein Modell kann in einer Situation, wie in dem Spiel gegen Gladbach, genau das richtige Modell sein und in einer anderen Situation fehlt halt genau eine Kleinigkeit oder irgendwas fehlt, sodass das genau das falsche Modell ist. So, niemand hat das Modell, das alle Spiele gewinnt und du musst halt sehr flexibel sein und musst sehr schnell in der Entwicklung sein, damit du halt vermeidest, dass du in so eine Negativspirale reinkommst. Und ich denke, Bosch war in dem Moment nicht in der Lage, in speziell dieser Situation, er ist nicht generell nicht in der Lage, sich anzupassen. Er ist nicht generell unflexibel. Er hat auch gegen Real Madrid auf ein 3-Raute-3 umgestellt. So, er ist kein unflexibler Trainer, aber in genau dieser Situation hatte er eben nicht genau die richtige Lösung für die Situation, sondern hat halt ein paar Sachen falsch gemacht und dann hat es nicht mehr gepasst. Dazu kam auch noch Pech. Das kommt ja auch noch dazu, dass du so ein Spiel wie gegen Frankfurt nicht verlieren musst. So.
Und vielleicht noch, um das abzuschließen, was den BVB betrifft, was ich bei ihm auch nicht ganz verstanden habe, war sein Matchplan, den er oftmals hatte, seine strategische Herangehensweise an einige Partien. Ich meine, Bosch ist bekannt dafür, dass er sehr langsam den Fitnessaufbau betreibt mit seinem Team und erstmal versucht, gerade in der Hinrunde in weiten Teilen auch mehr über die Qualität seiner Spieler zu kommen, dass eben seine Topspieler nicht verletzt sind. Aber das war bei Ajax auch der Fall. Was hat er aber in vielen Partien gemacht? Er hat seine Spieler auspowern lassen. In den ersten, weiß nicht, 55 Minuten oder so, mit dieser hohen Taktung, mit diesen immer wieder forcierten und oftmals dann in manchen Spielen verzweifelten Gegenpressing-Aktionen. Also es sah ja wirklich dann manchmal im Mittelfeld schon sehr verzweifelt aus. Das habe ich auch nicht verstanden. Also er hat quasi irgendwie A gemacht, hat aber da auf der anderen Seite dann genau das mit B das Gegenteil gemacht auch zum Teil. Also es hat das eine mit dem anderen nicht ganz zusammengepasst bei ihm im größeren Kontext.
Und zumal ich glaube, dass einfach auch ein taktisches Problem war, dass man ja, also das war ja nicht eins zu eins das gleiche System wie bei Ajax, muss man auch sagen. Es war nämlich viel flügelfokussierte. Die Achter bei Ajax waren in erster Linie, waren beiden Mannschaften eher Zehner, aber beim BVB sind die viel zur Seite gegangen, sind oft gleichzeitig zusammen auf eine Seite gegangen und der Spielaufbau ging ganz oft über einen Flügel nach vorne, über die Außenstürmer. Bei Ajax war ein viel größerer Fokus auf Vertikalpässe, auf Mittelstürmer und Klatschbälle. Das kannst du mit Auber nicht machen, weil Auber kein guter Ablagenspieler ist. Dementsprechend wurde viel mehr von der Seite eröffnet. Also das wurde da ja angepasst, nur hat das dann im Gesamtkonstrukt war das etwas schwächer. Also ich finde, dass Aubameyang einfach für ein 4-3-3 kein Mittelstürmer ist. Hat man dann in manchen Spielen konnte man das durch diesen flügelfokussierten Aufbau überspielen und in manchen Spielen konnte man es dann halt nicht mehr überspielen. Also gab auch Spiele, Real gegen Real zum Beispiel, da lief das Spiel dann halt so, gerade in Kontersituationen ist Auba das Spiel machen musste sozusagen als Mittelstürmer und das halt nicht konnte, Kontersituationen sind versagt. Man war ineffektiv und die Anpassung des Systems hat auch nicht funktioniert, was dann aber umgekehrt eben zu diesem Ausbauen geführt hat, weil dieser Flügelfokus wurde ja so gespielt, dass auch der Sechser, aber vor allem die Achter, ganz viel horizontal gelaufen sind. Die sind ganz viel mit dem Ball mitgeschoben. Also der Ball geht auf den Rechtsverteidiger, der Achter geht raus, der Sechser kommt mit rüber, der andere Achter geht auch relativ weit mit in die rechte Hälfte rein. Und das immer hin und her. Also die drei zentralen Mittelfeldspieler bei Dortmund mussten super viel horizontale Wege machen, schon in der ersten Hälfte. Und was du eigentlich im Positionsspiel vermeiden willst. Und das, ich glaube, das hat einfach Kraft gefressen. Und das war, glaube ich, das Problem am Ende. Dass einfach nicht so sehr das Gegenpressing, was ja meist nur kurze Momente sind, sondern halt eher dieser komische Flügelfokus und dass man eben ja auch dann im Grunde kein Positionsspiel gespielt hat, sondern versucht hat, einfach außen zu überladen. Also eher ein Überladungsspiel als ein Positionsspiel. Das aber mit einer Ballzirkulation verbunden hat, die eher zu einem Positionsspiel passte. Es war teilweise ein bisschen komisch dann im Laufe der Hinrunde. Gegen Gladbach hat es super geklappt, da sind die Achter dann ein bisschen tief gekommen, da hatte man dann so Dreiecksbewegungen außen, das war besser.
Ja.
Und das wurde dann immer steriler, das war ganz komische Entwicklung und ganz seltsames System.
Jetzt haben wir doch die Detailanalyse gehabt, die eigentlich nicht gewünscht war, aber ist, glaube ich, doch interessant. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne überleiten mal zu
RB Leipzig, alles klar.
Zu einer sehr persönlichen Frage. Nein,
Ja, doch, stimmt,
Tobias. Ja, sehr schön, sehr gut. Gab es in der Hinrunde irgendeinen taktischen Kniff, irgendein System, irgendwas, was euch besonders aufgefallen ist, was ihr herausheben würdet? Ich fand es interessant, dass wir doch mittlerweile relativ, was heißt viele, aber dass es so einige Teams mit so Hybridpositionen im zentralen Mittelfeld gearbeitet haben. Also da gab es dann, ich glaube, Anton bei Hannover 96 war das Beispiel, das ich auch in meiner Kolumne geschrieben habe. Ein Spieler, der gegen den Ball die Dreierkette aufgefüllt hat und dann bei Ballbesitz vorgerückt ist ins Mittelfeld und dort dann sich anspielbar gemacht hat. Dass man mehr sieht, dass diese Spieler so quasi auch unterschiedliche Positionen, aber auch unterschiedliche Rollen einnehmen im gegnerischen Spielaufbau und im eigenen Spielaufbau. Das finde ich ganz interessante Entwicklung.
Ja, ist ähnliche Sache, dieses eine Spiel von Stuttgart. Ich glaube, das hat man in den folgenden Partien dann leider nicht mehr so gesehen, wurde nicht so richtig kultiviert. Das eine Spiel gegen Mainz, hatte ich auch einen Artikel auf der Seite drüber, wo sie dann bei Ballbesitz so ein bisschen in eine Raute gegangen sind, wo Ogo immer nach innen gekommen ist als Wingback aus dem 5-2-2-1. Ogo immer nach innen, der linke Zehner, war das Akolo? Nee. Egal, ist immer auf links außen gegangen und Beck auf der anderen Seite ist eben nicht nach innen gegangen, sondern weit nach vorne. Sechser ein bisschen nach rechts geschoben. Und Donis war das, glaube ich. Entstand so eine Art Raute im Mittelfeld. Dreierkette. Der Flügelspieler auf der einen Seite war der Außenverteidiger, der Flügelspieler auf der anderen Seite war der Zehner. Und man hatte so ein schiefes Dings, wo man entweder links überladen konnte oder rechts überladen konnte oder gar nicht überladen konnte. Und das war echt eine sehr, sehr, sehr schöne Dynamik. Sehr schwer zu kontrollieren, hat sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Hat auch zu ein paar guten Spielzügen geführt. Wurde leider nicht weiter konserviert da. Das fand ich aber, das war für mich ein Highlight der Saison auf jeden Fall. Hat auch zu einem 2-0-Sieg geführt. Oder?
Ja, was mir vielleicht noch so aufgefallen ist, nachdem auch Ernesto Valverde ja den linken Flügelstürmer zu Grabe getragen hat in dieser Saison und den es nicht mehr gibt, was manche Teams zumindest versuchen, also Tedesco, Hasenhüttl, eben diese Diagonalität zu schaffen durch einen falschen Außenstürmer, dadurch, dass ich so eine automatische Diagonalität schon meiner ganzen Formation habe und dadurch natürlich meinen Spieler auch helfe, dann im Aufbau quasi den schon ein bisschen in eine Richtung vorzugeben, auch wie sie dann eben vom tiefen Flügel dann übers Feld kommen und eben nicht einfach den Longline spielen. Das sind ja so Charakteristika, die bei Schalke zum Teil auffallen, die bei RB Leipzig auffallen eben, wo ich den rechts außen eingerückt habe und den linken breit habe. Bei Schalke auch, geht's auch, glaube ich, von rechts nach links, wenn ich, ja, eigentlich schon, auch häufig, zumindest in Teilen der Saison. Das gibt's auch, bei Leverkusen gab's Ansätze dahin, mir ist mir nicht ganz so sicher, ob ich da von den Mittelfeldteams jetzt viele finden würde auf Anhieb, aber zumindest die Tendenz gibt, dass man eben mit einem falschen Außenstürmer spielt, mit einem verkappten Zehner, dass ich dadurch eben meinem Außenverteidiger helfe. Ist jetzt kein grandioser Cliff, aber ich finde es zumindest was in der Bundesliga sich bei manchen Teams abzeichnet. Und ich meine, dass man weggeht von diesen symmetrischen Geschichten, ist ja sowieso schon länger der Fall, aber dass man eben diese Diagonalität nochmal so forciert, und da war Tedesco ja auch bei Erzgebirge Aue schon zum Teil dafür verantwortlich, hat das jetzt bei Schalke fortgeführt. Das ist zumindest ein Kniff, der im Ballbesitzspiel, im Positionsspiel helfen kann. Wie gesagt, das mit Barcelona ist natürlich noch ein bisschen Witz, aber die haben ja den Linksaußen komplett abgemeldet, den gibt es einfach nicht mehr bei denen. Und es gibt auch andere Teams in Europa, die so ein bisschen daran ein Vorbild nehmen, dass man eben wirklich versucht, da über diese Halbposition reinzukommen. Ich meine, das ist ja auch eine Geschichte, die bei manchen Teams auffällt, also wenn ich bei Hoffenheim an Kramaric denke zum Beispiel, dass man wirklich es schafft, eben diese Halbposition auch zu kultivieren und da eben wegzugehen von dem klassischen Breitengeber, was im Endeffekt helfen kann, weil es natürlich einerseits mehr Flexibilität, aber andererseits auch Präsenz in den richtigeren Räumen schafft. Und ich auch die Spieler ein bisschen aus ihrer Komfortzone zum Teil raushole. Ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Also RB Leipzig ist ein gutes Beispiel. Ich hole eben der Sabitzer, Marcel Sabitzer spielt diese Saison viel besser als in der, also augenscheinlich besser als in der vorigen Saison. Er wird auch ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeholt und kann sich ihn nicht mehr ganz so gemütlich machen auf dem Flügel und dann dort fernab des Gegners Druck stehen, sondern muss da mehr in die engeren Zonen rein und da eben auch ein bisschen an den Dingen feilen, dass seine Präzision im Kurzpassspiel besser wird, dass sein Gegenpressing, dass seine Wahrnehmung im Gegenpressing noch stärker wird. Hilft vielleicht auch in der Richtung manchmal, dass man die Spieler da wegzieht vom Flügel, weil das ist ja immer so ein bisschen einfacher, dann ne, ganz breit zu stehen. Kann man bei Jarmolenko mal nachfragen.
Gibt einen Barber, den man dann nachfragen kann.
Ja, aber Jarmolenko ist mir gerade so eingefallen. Der, wenn er sich unsicher fühlt, ist er auch gern der, der nur an der Seitenlinie steht. Eigentlich fast zum Auswechseln bereit.
Hatte Xavi, glaube ich, aber auch was in einem Interview mit El Pais, war es, glaube ich, oder ich kann es wieder nicht aussprechen. El Pais.
El Pais, ja.
Sage ich. der Schapatzer. Hat er auch was dazu gesagt, so dass die guten Spieler, die halt den 360 Grad Blickwinkel haben, die können eigentlich im Zentrum spielen und auf außen musst du gucken, dass du halt die athletischen Spieler bekommst, die das halt nicht haben, diesen Überblick. Hat da sogar Cristiano Ronaldo so ein bisschen gedisst und gesagt, dass der eigentlich nicht im Zentrum spielen kann.
Ja, das hilft ja auch zum Beispiel der Koordination des Spielers, wenn ich eben den ein bisschen wegziehe und genau wie du schon sagst, in diese 360-Grad- Zone bringe, also wo er dann auch die Wahrnehmung stärker ist, genauso wie es eben auch gut ist für einen Spieler, mal der vielleicht häufiger halb rechts spielt, dann auf halb links zu ziehen oder also diese Seitenwechsel, um das schult ja auch auch neuronal, dass ich es eben schaffe, da mache ich automatisch die Spieler besser, auch wenn es vielleicht eher im Unterbewusstsein oder für die Spieler nicht unbedingt wahrnehmbar direkt passiert. Also das schult natürlich auch nochmal jeden. Und ich zwinge die auch wirklich dazu, dann in ihrem Umblickverhalten besser zu werden, in ihrem ganzen Bewegungsablauf variabler zu sein.
Kann ich bestätigen, habe ich auch gemacht, die Erfahrung, dass Spieler, wenn ein Spieler aus einer Saison kommen oder aus einer Phase kommen, wo sie die ganze Zeit nur eine Position gespielt haben. Am Anfang fühlen sie sich erstmal uncomfortable auf einer neuen Position, aber wenn sie das ein paar Mal gemacht haben, werden sie viel anpassungsfähiger und auch so in ihren Aktionen vielfältiger. Was ich noch gut fand, individualstrategisch oder so vielleicht zu bezeichnen, eher als mannschaftlich bei Leverkusen, wie die teilweise gegen Pressing spielen, dass sie einfach gar nicht so die Bewegungen und die Strukturen sind gar nicht so überragend teilweise. Was aber überragend ist, ist einfach dann zumindest in Phasen, wie extrem risikobereit und dabei aber auch ruhig die Spieler bleiben im Pressing. Also Dominic Kohr hat sich da unglaublich stark verbessert. Aranguiz hat da auch tolle Situationen gehabt. Auch die Verteidiger sind da gut. Lars Bender ist da noch besser geworden. Also diese Pressing-Resistenz dann auch diese, nicht nur unbedingt von den individuellen Fähigkeiten her, sondern auch einfach von dem Willen und vom Mut her, das dann auch einfach umzusetzen und dann wirklich auch das Risiko zu gehen und auch, dass die Mitspieler dann in den vorderen Linien darauf auch reagieren und wissen, okay, die werden versuchen, sich rauszudrehen, die werden versuchen, sich rauszuspielen. Wir müssen jetzt im richtigen Moment in den Zwischenlinienraum kommen, damit wir dann da durchkommen. Also man kann das erste Saisonspiel nennen, die zweite Halbzeit gegen Bayern war da überragend. Auch das Spiel zum Beispiel gegen Freiburg, da war das überragend, wo Freiburg versucht hat, eine Menge Druck zu machen. Und dann nach ziemlich kurzer Zeit musste dann Christian Streich sich eingestehen, dass das zu gar nichts führt und hat sich dann nur noch zurückgezogen. Das war eine tolle Entwicklung. Ich glaube, da hat trainingsmethodisch und auch von der Ansprache her, glaube ich, macht da Heiko Herrlich einiges richtig. Ja, auch ein bisschen an Hoffenheim erinnert in der Hinsicht.
Letzte Frage. Kleiner Ausblick, kleiner Dreh jetzt zur Rückrunde hin. Wer wird in dieser Rückrunde aufblühen als Mannschaft? Wo glaubt ihr, es ist noch, liegt noch Potenzial brach, das jetzt freigesetzt werden wird? Und andersrum gefragt, wer wird nicht mehr so weit oben stehen, wie er es jetzt tut, weil er overperformed hat oder aus anderen Gründen gerne taktisch?
Hannover.
Er hat overperformed.
Die sind übrigens jetzt schon Elfter.
Ja, eben. Also ich sehe die am Ende so bei 15. Ich glaube, die gute Hinrunde hat sie gerettet, aber.
So schwach.
Ich glaube, bei Bremen wird noch einiges kommen. Das ist jetzt deren Ding. Rückrunde gut sein. Die sind das neue Stuttgart. Köln wird wahrscheinlich nicht so schlecht bleiben.
Ist schwierig.
Haben wir eigentlich
Ist auch
ganz,
schwierig.
ganz okay Offensive. Ja, eben, genau.
VfB Stuttgart, denke ich, dass die noch mal einen Schritt nach oben machen werden. Auch jetzt mit Gomez.
Ja, das würde mich freuen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Bin ich aber nicht so unheimlich optimistisch, wenn man sich die darum. Ich glaube, Augsburg könnte massiv abstürzen. Haben mir eigentlich gar nicht gefallen. Hab nicht so viel von denen gesehen, aber wenn ich sie gesehen habe, habe ich mich gewundert, warum die so gut dastehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die das konservieren können.
Da kommt darauf an, wie Finn Bogason und wie Max spielen. Die sind ja, glaube ich,
Naja.
für alle Tore verantwortlich gewesen in der Hinrunde. Ja,
Ach
und
so.
Gregoritsch, zusammen mit Gregoritsch. Gregoritsch, Max, Finn Bogason.
Ja, gut. Die haben eigentlich andere Schlüsselspieler. Das ist vielleicht ein Geheimnis. Die besten Spieler sind gut und die mittleren Spieler spielen so, als wären sie die besten Spieler. Weiß nicht, was da los ist. Naja, aber die haben auch nur 6 Siege, ne? Aus 17 Spielen.
Na, wie viele aber da, oder wie, ich meine, Wolfsburg hat 3 Siege.
Haben fast alle zwischen 8 und 4, sehe ich gerade.
Ja, aber
Wolfsburg hat drei Siege, das ist ja
hat
krass,
drei
ey.
Siege, ja. 3 Siege, 10 Unentschieden. Das ist interessante Tendenz bei denen, aber nee, also ich hoffe
Die
trotzdem noch
sollte
auf
sich auch noch,
Stuttgart
also
zu.
Wolfsburg sollte sich auch noch verbessern, denke ich mal, wenn
Ja.
die haben jetzt natürlich auch die relativ katastrophale Jonker-Zeit gehabt und werden da, glaube ich, positiv rauskommen. Ich glaube, die haben halt so viel individuelle Durchschlagskraft auch ohne Gomez. Einfach Didavi und Mali zusammen in so einem relativ intensiven 4-2-3-1 ist halt einfach ziemlich krass eigentlich.
Na, und Urici, also ich finde da jetzt, das
Origi
ist
ist
ja,
auch nicht schlecht, da hast du
ja
recht.
eben, also es ist ja mit zusammengewachsen so ein bisschen.
Ja.
Ich meine, Urici hat ja auch selbst als Rechtsaußen ganz passabel gespielt. Das ist da,
Das ist
eigentlich
auch
ist da
gut.
so viel Potenzial da. Arnold als halblinker Aufbauspieler, es müsste eigentlich mehr machbar sein für Wolfsburg. Also 3 Siege ist eigentlich schon sehr blamabel. Glaube,
da bin ich ein bisschen pessimistisch, weil wie ich sie gegen Köln gesehen habe, da hat halt jede Intensität gefehlt, die du für dieses 4-2-3-1 von Schmidt benötigst. Mal gucken, ob er das jetzt reinbekommen hat in die Mannschaft.
Ja, genau, das ist ja seine große Qualität eigentlich. Das ist halt
die Frage, ob diese Qualität nach Wolfsburg passt, aber das Fass will ich jetzt hier nicht aufmachen. Ich glaube, ihr habt schon alle Teams, die ich jetzt auch nennen würde. Ich glaube schon, dass Bayern Meister wird. Und ich glaube, dass Köln...
Glaube ich nicht.
Hot Take. Ich glaube, dass Köln absteigt. Das sind meine Tipps für die Rückrunde.
Stark, ganz stark.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt als Tipps gilt. Als Tipp gilt.
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es werden keine Wetten mehr angenommen dafür. Also ich kann mir zum Beispiel
noch... Eine Quote von 1,0.
Ja, genau. Ich kann mir zum Beispiel trotzdem vorstellen, also vielleicht nur einen Take noch zu haben oder eine Prognose. Also ich habe ja vor der Saison Schalke auf 2 gesehen, sehe ich immer noch. Dortmund 4. und RB Leipzig 2. Dritter. Mal schauen, ob es so kommt. Ich habe Stuttgart eben weiter oben gesehen. Ich hoffe, dass die noch aufholen. Und ich glaube, wer absteigen könnte, Köln, ja, die haben es wahrscheinlich einfach versaut. Und der 17. Platz ist aber ja sehr offen. Da sehe ich im Moment Freiburg tendenziell.
Die sehe ich gar nicht so schlecht jetzt.
Nicht als schlechteste Mannschaft, als zweitschlechteste Mannschaft der Liga. Ich sehe die einfach ergebnistechnisch am Ende.
Ja, aber ich glaube schon, dass die jetzt sich so ein bisschen gefangen hatten zum Ende der Hinrunde. Auch wieder mit einem sehr viel pragmatischeren Ansatz, aber der hat, glaube ich, besser funktioniert. Wobei dann die Frage ist, ob Petersen dann weiterhin so trifft. Ja gut, die haben halt wenig Qualität hinten drin.
Eben, also genau, das ist ein bisschen das, Freiburg ist ein bisschen das Hoffenheim des Abstiegskampfs.
Das ist ein schönes Wort. Ich glaube,
Hoffenheim hat ja auch nichts.
Ich glaube, den HSV darf man da nicht außer Acht lassen. Weil deren Spielstil ist für Einbrüche sehr empfänglich. Sagen wir es mal so. Und weil wenn die nachher...
Ja, klar. Verletzen sich die Topspieler immer, sobald sie ein Tor schießen. Vor allem verletzen sich beim HSV immer die Topspieler, sobald sie mal ein Tor schießen. Das ist immer.
Ich glaube, wenn die halt dann in die unkomfortable Position kommen, die Liga ist so eng beieinander, dass dann, da kann es schon in der Hälfte der Rückrunde für viele Teams dann quasi interessanter sein, gegen den HSV nicht den Ball zu haben, wenn der HSV schlecht dasteht. Das wird spannend zu sehen sein. Ich bedanke mich bei euch. War ein schöner Podcast. Wenn auch natürlich nicht in der normalen Länge, wie wir es immer sonst mit den Sonderpodcasts machen, dafür nochmal eine große Entschuldigung. Aber es hat sich dieses Jahr einfach nicht ausgegangen. Diese verdammte Rückrunde. Viel zu früh. Sie ist viel zu früh da.
Die DFL ist schuld. Nee, die WM ist schuld.
In Wirklichkeit ist Tobis Familie schuld. Schickt Beschwerdebriefe an seinen Sohn. Auch, ja. Dann kann er endlich mal lesen werden.
Endlich.
Ich bedanke mich bei euch.
Endlich. Mit 1.
Ich bedanke mich bei euch, ich bedanke mich bei den Hörern und wünsche Ihnen eine frohe Rückrunde. Macht's gut. Bis dann.